Blabla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Feilenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut. Halli, hallo, liebe Hörende, zu einer ganz besonderen Folge des Himmelblabla-Podcast. Denn ich wende mich heute direkt mal an unser heutiges Live-Publikum und grüße euch fröhlich aufgeregt. Halli, hallo! Macht mal laut, damit man euch auch hören kann. Könnt ihr uns alle gut sehen?
Ja.
Könnt ihr uns alle gut hören?
Ja.
Sensationell. Wie schön und herzlich willkommen vor Ort und auch an den Lautsprechern zu Hause. Wer den Himmelblabla-Podcast noch nicht kennt, hört gerne mal rein auf der Plattform eurer Wahl. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge, vollgepackt mit Christian und mir, mit Witz, mit Feingefühl, mit ernsten Themen, mit Empfehlungen und Good News. Und wir sind der einzige Podcast mit Plappergeist. Was das zu bedeuten hat, nun sagen wir es mal so, es lohnt sich, unseren Podcast ab Folge 1 auch nachzuhören, denn mein geschätzter Podcast-Kollege, den ich euch gleich genauer vorstellen werde, und ich, wir wechseln uns mit einer spannenden Fortsetzungsgeschichte am Ende jeder Folge ab. Aber jetzt genug geschwätzt vorab. Es geht ans Eingemachte. Wir starten in gewohnter Manier. Mein Name ist Katie, a.k.a. Catherine van Bruce. Und mit mir auf dieser Bühne, auf diesem wunderschönen Teppich, an diesem wunderschönen Tisch, in der alten Druckerei in Rosenheim, sitzt der unvergleichliche Christian Tropel. Er ist Mitbegründer und Chefredakteur des Himmelblau-Magazins. Er ist freischaffender Copywriter und Autor sowie Herrchen einer überaus knuffigen Hundedame namens Penny Lane. Und Christian, du weißt ja, ich bin leicht stofftiersüchtig veranlagt.
I know.
Das wissen wir alle. Und da die Penny Lane heute nicht als dein Emotional Support Doggo mit am Start sein kann, habe ich aus meiner Sammlung eine kleine Leihgabe für dich dabei.
Das ist aber süß von dir.
Holst du es? Ich hätte es geworfen. Das ist quasi für heute Penny Lane. Eigentlich ist es Niki. Mein Hund sah nämlich sehr ähnlich aus damals, wie dem Christian seiner jetzt ausschaut. Sehr schön. Begrüßen Sie also mit mir Christian Tropel.
Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Vielen Dank, dass ihr alle da seid, obwohl die Sonne scheint. Das ist ja irre. Oder ihr. Who knows? Mit mir an dieser Tafel sitzt Katie. Sie ist das Myriagon unter den Marketing-Expertinnen und das in bis dato männerdominierten Branchen. Sie ist Frontfrau und Songschreiberin der Southern Rockband Mulberry Sky, Autorin des feurigsten Fantasy-Epos des Bayernlandes. Sie vergöttert, und wer je ein Foto dieser putzigen Pfötchen sah, weiß zu Recht, ihre liebreizende Kuschelkatze Luna. Nicht zuletzt ist sie Kopf, Herz und Stimme dieses Podcasts. Ich bitte um einen noch viel frenetischeren Applaus als gerade eben für Katrin Faber alias Catherine Van Bruce.
Hallihallo. Nun sind wir heute nicht allein. Ja, das haben wir heute schon festgestellt. Es gibt hier ein Publikum und wir haben auch zwei ganz bezaubernde Gästinnen am Start. Christian, möchtest du unseren ersten Gast gerne ankündigen?
Machen wir nicht Ladies first?
Wie du möchtest.
Jetzt bin ich schon dabei.
Jetzt bist du schon dabei.
Er ist Sozialarbeiter in der Jugendhilfe und Referent für genderreflektierte Jungen- und Männerarbeit. Er ist Sozialarbeiter an einer Stabsstelle für Risiko- und Erlebnispädagogik und bietet daneben Fortbildungen, Workshops und Vorträge für pädagogische Fachkräfte an. Und um nicht nur das Hirn, sondern auch den Körper fit zu halten, spielt er Football. Ob und wie er seine Inhalte in diese oft Schweiß- und Testosteron-geschwängerte Welt einbringt und natürlich viel, viel mehr aus dem Alltag eines Anwalts für zeitgemäße Männlichkeit, darf er uns gleich erzählen. Ein herzliches Hallo, Patrick Becker.
Schön, dass du da bist. Und hier links neben mir ist auch noch ein kleines Plätzchen frei. Wie sagt man so schön? Mein linker Platz ist frei. Ich wünsche mir die Debbie herbei. Und zwar, sie ist Musikerin und Musikproduzentin. Ihre Songs entstehen nur aus Stimme und Bodysounds. Disney-Fans kennen sie vermutlich gleich als die Gesangsstimme von Vaiana. Wir sprechen heute mit ihr über Female Empowerment, denn sie will unter anderem andere Frauen dazu ermutigen, ihren Träumen nachzugehen. Bitte begrüßt mit uns die wunderbare Devado. Und somit ist unsere illustre Pressekonferenz vollständig.
Fragen?
Zu Beginn einer jeden Podcast-Folge ist es schon fast Tradition, dass ich dich erstmal frage, Christian, wie geht's dir heute?
Ja, ich habe mit der Frage gerechnet und muss mich, um sie adäquat und so beantworten zu können, dass wir gleich eine Art Bauchplatscher ins Thema machen, muss ich mal ganz kurz in dieses Sakko schlüpfen.
Passt du da rein, gescheit, mit deinem Pullover drunter, meine ich. Ja, das geht. Perfekt.
Ich brauche das, um so ein bisschen die Rolle zu fühlen.
Fühl mal die Rolle.
Jetzt. Ja, ich sitze ja aktuell einem Auditorium gegenüber. 80% Mädchen. Also da gibt's für 29-jährige Podcaster schlimmere Termine als diesen. Und wie wir jetzt so beginnen, ich werd's nie vergessen, in der ersten Reihe. Eva, braune Haare, rehbraune Augen.
Okay. Vielleicht siehst du das Sakko wieder aus. Leicht verstörend, Herr Tobel.
Also ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Das ist natürlich eine Anspielung. Also die Eva hat, du hörst aber tatsächlich braune Augen, gell? Ein Politiker aus einem Nachbarland hat sich gerade ziemlich zum Affen gemacht, indem er in einer, also das Video ist etwas älter, aber es ist gerade wieder hochgespült worden. Und hat sich in diesem Interview ziemlich zum Affen gemacht, indem er das, was ich jetzt gerade gesagt habe, fast wortwörtlich gesagt hat. Nur nicht über erwachsene Menschen, sondern über Schülerinnen tatsächlich. Und ich würde ganz gern mal so direkt einsteigen und dich, Patrick, fragen, what the fuck ist da eigentlich passiert? Was genau hat der Mann, warum falsch gemacht und wie hätte man diese Situation auch als Gegenüber, als Interviewender vielleicht irgendwie noch entschärfen können? Denn eigentlich saß der dann nur mit seinem Weißbier da so und hat das ganz lustig gefunden und vieles daran ist ja gar nicht lustig.
Ja, also was mir dazu als erstes einfällt, ist, dass der Mensch halt einfach gewohnt ist, männliche Deutungshoheit so zu haben. Das begegnet uns halt in Medien und in Narrativen einfach total oft. Und der ist es nicht gewohnt, irgendwie sich zurückhalten zu müssen, vermutlich. Und ist deshalb auf seine alte Geschichte da gestolpert und hat überhaupt nicht realisiert, dass er über Kinder redet, über ja, möglicherweise Pädophilie, wie auch immer, was für Gedanken er sich da gemacht hat bei der ganzen Sache.
Wahrscheinlich gar keine.
Ja, gar keine wahrscheinlich.
Hat man sowas, es klingt ja gerade so, wenn du so sagst, als wäre das gar nicht mal so selten. Also, dass wir Männer irgendwie auf Frauen einen herablassenden Blick haben oder dass wir auch überhaupt nicht mehr unterscheiden. Ich meine, wir sprechen, oder er sprach über, wie alt ist man da, 14 bis 16 und tut so, als wäre das, oh, die sitzen da und sexy und
ist gruselig.
Ist das die Regel und wie machen wir es zur nicht mehr Regel?
Also ich denke mir, das ist halt einfach ganz viel, ist es so Prägung, welche Geschichten bekommen wir mit, so teilweise von klein auf, aber auch welche Narrative sehen wir halt in Musik, in Film, in Büchern, und da ist es einfach selten verpönt, dass irgendwie erwachsene Männer da einfach begrenzt werden, und wenn Männer den Diskurs einfach so bestimmen, wie sie es da tun, dann kommt es zu solchen Situationen. Also die Sache ist, in dem Fall müsste der auf jeden Fall eingegrenzt werden. Also wenn ich als Interviewer da bin, dann spreche ich das halt einfach direkt an.
Der Journalist hätte direkt darauf eingehen sollen.
Ja, genau.
Das wäre so seine Verantwortung gewesen. Ja,
ja, fand's recht lustig.
Ja, genau. Aber wenn ich es halt laufen lasse, dann stimme ich dem zu. Dann bin ich irgendwie so komplizenhaft und lasse es halt einfach so in die Welt kommen.
Mhm. Du hast das Wort Musik gesagt, vielleicht dürfen wir dann, damit die Männer nicht einfach gleich hier auch schon das Gespräch an sich
keine
reißen,
Sorge,
gleich
keine
mal
Sorge.
Den Ball rüberwerfen zu euch zwei MusikerInnen.
Perfekt. Ich bin entspannt, by the way. Ich höre euch auch gerne zu.
Ich würde tatsächlich erstmal nochmal ein dickes Sorry an Patrick sagen, weil ich habe heute völlig geistesungegenwärtig ein Video aufgenommen, nochmal so, hey Leute, heute Live-Podcast mit Peter Becker und Evado. Ich war so, okay, ja, nee, verdammt, jetzt ist es schon gepostet. Also nein, der junge Mann heißt Patrick, und das habe ich mir sehr tief in mein Hirn heute eingebrannt. Links neben mir Debbie oder Evado, wie dürfen wir dich heute nennen?
Devado ist mir am liebsten, glaube ich.
Devado?
Nicht, weil ich irgendwie eine Grenze mache zwischen was ist persönlich oder nicht. Aber ich freue mich, wenn der Name sich einprägt, weil es direkt einfach mit meiner Musik zu tun hat und das, was mir einfach am allermeisten so am Herzen liegt. Von dem her, ich bin aber auch null beleidigt. Also kannst du auch mich auch Debbie nennen, kein
Da
Problem.
Kann ich als Marketing-Expertin nur sagen, das machen wir so. Wir bauen deine Marke hier weiter aus im Himmel-Blabla-Podcast. Das kann man auch immer nicht oft genug sagen. Hervorragend. Sehr schön. Sag, Devado, du machst Body Sounds mit, und alle deine Produktionen sind quasi nur in Anführungszeichen mit Sounds aus deinem Körper, unter anderem auch Stimme, produziert. Du produzierst es auch selber. Erklär mal, wie funktioniert das?
Okay, also erstmal, ich weiß gar nicht, wie nah soll ich rangehen? Hört ihr mich alle gut? Passt das alles so? Ja? Okay, Tontechniker auch. Okay, cool. Also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich durfte gestern Abend auftreten und den Abend eröffnen. Von dem her, es war irgendjemand gestern Abend da? Ja! Yeah, wow, geil. Schön. Okay, dann kennen wir uns quasi schon ein bisschen. Genau, die Frage, wie das dazu kam und so weiter. Also ich habe als Ich versuche die Antwort kurz zu halten, Leute. Ich laber immer so viel.
Wir haben ewig Zeit.
Das ist ein Podcast. Er lebt davon, dass wir labern.
Ja, also ich habe mit 8 angefangen, Songs zu schreiben.
Cool.
Und ich habe damals noch mit so einem Kinderkassettenrekorder quasi eine Songidee gehabt. Super cheesy, aber egal. Und wollte es meiner Familie. Ich habe 4 ältere Schwestern und bei uns war Musik und Kreativität zu Hause. Wir haben quasi immer Castingshow zu Hause schon gespielt. Und ich wollte diesen Song performen bei einer unserer Familienshows und habe überlegt, weil ich in meinem Kopf einfach schon quasi den fertig produzierten Song hatte, warum auch immer. Und war so, ich will das nicht einfach a cappella singen. Also habe ich quasi so, ich dachte, ich bin voll smart, weißt du. Ich habe so den Kassettenrekorder hinten quasi. Ich habe zuerst die Schnipser aufgenommen, dann habe ich das abgespielt mit dem neuen Kassettenrekorder, die Schnipser abgezählt, an welcher Stelle kommen die Harmonien. Und dann habe ich mir so mein Playback gebastelt. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich glaube, ich will einfach auch selber produzieren. Also dass diese Ideen, die ich habe, ist nicht einfach nur Singen und Songwriting, sondern eigentlich die Produktion. Und bin dann relativ früh mit Produzenten, immer Männern, by the way, in Studios gewesen und habe dann da gesessen, kannst du mal das, kannst du dies, aber ich hatte nicht wirklich das Handwerk. Mhm. Und meine Mama, was ich absolut krass finde, als ich 14 war, hat gesagt, so, und wir investieren jetzt in dein erstes Studio quasi, also digital alles. Ja, so krass, wirklich. Das war damals noch so teuer im Vergleich zu jetzt. Und dann habe ich mit Pro Tools, das ist so eine Software quasi zum Produzieren, es gibt ja verschiedene, angefangen und, Cubase war es, genau, und dann bin ich in so ein, mit 14, ich weiß noch, Jeans, Latzhose, bin ich in so ein Kurs, ich weiß nicht, ob das VHS oder von wo dieser Kurs war in München, hingegangen und habe mich so mit, keine Ahnung, Ü20, 30, 40 Männern im Raum gesessen als Einzige so mit 14, um zu lernen quasi, wie die Software funktioniert. Ich meine, jetzt guckt man sich alles auf YouTube an so, aber das war halt damals nicht. Und habe angefangen quasi meine ersten Ideen, ganz schrottig, aber egal, quasi aufzunehmen und bin damit dann quasi zu besseren Produzenten gegangen, die das dann immer fertig gemacht haben. Und ich war jahrelang quasi Co-Producer und habe mir nie zugetraut, selber zu produzieren, weil ich immer so war, okay, es ist nicht gut genug und ich habe ja auch noch nicht für andere produziert oder so. Das heißt, ja, und ich vergleiche mich natürlich dann immer mit den Superstars, so meine Sachen klingen so und das klingt so. Und ich war aber nie 100% happy mit dem Ergebnis, weil natürlich die Einflüsse von Produzenten, und man muss Kompromisse machen, das ist klar, und manchmal sind es auch gute Ideen von jemand anderem, auf die ich nicht gekommen wäre, aber am Ende war es für mich immer so ein Kompromiss, für den ich auch noch zahlen muss. Und am Ende steht aber mein Name da und keine Ahnung, ich habe das wirklich viele, viele Jahre gemacht, alle möglichen Produzenten ausprobiert und mit dem und dann fängst du ja immer wieder von Null an und musst wieder neu überlegen. Und irgendwann, und es war auch nicht erfolgreich, muss ich dazu sagen, also es ist nicht so, dass irgendwie was voll durch die Decke gegangen ist oder so, im Gegenteil, man blecht, man blecht, man blecht, aber es hilft dir letztendlich nicht wirklich. Und war schon auch ein paar Mal davor zu sagen, okay, ich lasse das komplett mit der Musik, also weil ich alles einfach hinterfragt habe und irgendwie nicht ans Ziel gekommen bin. Und witzigerweise war das dann mein Mann, der gesagt hat, weißt du was, vielleicht ist es sinnvoll, du investierst und wir nehmen das Geld, was wir immer zahlen an Producer und investieren in dich als Producerin. Und er liebt recherchieren, ich hasse recherchieren und er hat so eine Online-Production-Music-School rausgesucht. Und er so, guck mal, das ist die Software, die du nutzt. Vielleicht kannst du da einfach diese technischen Sachen, vor denen ich immer Angst hatte, weil ich war so, oh, mich interessiert nicht, wie eine EQ und ein Kompressor funktionieren. Das ist mir alles egal. Ich will einfach das, was ich höre, hinkriegen. Diese Fleißarbeit hatte ich immer Angst, dass ich das quasi nicht schaffen würde. Und habe dann quasi das Geld in die Hand genommen und letztendlich 1,5 Jahre, das war so eine London School, Production School, wirklich ich möchte selber produzieren, mit diesem Gedanken hingegangen. Und dadurch, dass ich auch immer Assignments machen musste, war ich auch immer, ne, es wird dann angeguckt und in die Tiefe gegangen, du hast gegangen und du hast einen Coach und so. Genau, also du hast auch so Verantwortung irgendwie. Und da kam irgendwann, eine der Hausaufgaben war, wie samplet man? Also du kannst ja rausgehen, irgendwelche Sounds aufnehmen und wie funktioniert die Software dann? Oder, keine Ahnung, du nimmst einen Song und weiß ich nicht. Also es gab irgend so eine Challenge und während dieser Challenge oder Assignment kam einfach die Idee, was würde passieren, wenn ich back to the roots, zu wo ich 8 Jahre alt war und schnipsen und nur die Stimme hatte, auch nur das nutze. Also es war wirklich einfach eine Idee und ich habe es auch niemandem erzählt so und ich habe das quasi ausproduziert und ohne das zu sagen quasi einen meiner, wie nennt man das, Coaches oder Lehrer vorgespielt. Und er meinte, boah, ist voll der geile Song, richtig cool. Und dann ich so, ja, Fun Fact, es ist nur meine Stimme und Body Sounds. Und er so, nee, Quatsch, zeig her, wie hast du das gemacht und so. Das ist jetzt auch, das war 2021, also jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, und das hat mir so viel Mut gegeben, auch als Frau, einfach, dass da ein Mann ist, ne, und der schon lange in der Industrie irgendwie und der da reingeguckt hat und gesagt hat, das ist geil. Ohne zu wissen, wie das entstanden ist. Und das hat mir tatsächlich dann Mut gegeben zu sagen, weißt du was, scheiß drauf. Das, also mehr ja, ich kann es ja. ja gar nicht sein. Also ich stehe voll dahinter. Natürlich weiß ich, es geht noch besser und es ist noch nicht genau da, wo ich es will. Aber ich muss das einfach raus und gucken, wie es ankommt. Und das war der Türöffner für mich, wo plötzlich Radiosender angefangen haben, den zu spielen. Ich wurde von Mercedes über Soundcloud gefunden, für die IAA mit diesem Song zu eröffnen. Also es war total für mich ein Riesensprung, was ich jahrelang nie hatte, wow, mit all diesen besseren Producern. Und genau, von dem her, ja, Timing, Mut, alle so verschiedene Faktoren, die ich immer, an denen ich immer noch arbeite und wo ich dazu lerne. Und lange Antwort auf deine Frage, aber letztendlich so bin ich dazu gekommen. Und Fun Fact, als ich gemerkt habe, okay, der Song, die Story darum, hat so viel Aufmerksamkeit, nicht nur unter Fans oder Hörern, sondern auch wirklich in der Musikindustrie geweckt, habe ich alle Songs, die eigentlich danach so in der Pipeline waren, die ich quasi auf herkömmliche Art produziert habe, komplett nochmal neu produziert. Ich so, okay, you gotta do it, spring auf diesen Zug, auf diese Welle irgendwie rauf. Und ja, und irgendwie hat sich das etabliert und ich habe dann gemerkt, Alter, man hat so viele kreative Ideen, da gibt es einfach keine Limits. Also ja. Ich kann ja jeden Scheiß, ich kann furzen ins Mikro, wenn ich will, und dann mache ich irgendwie.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Nein, natürlich nicht. Ich kann leider nicht auf Kommando. I'm working on it, Nick.
Da brauchen wir sie dann, die Männer.
sorry. Schatz, hast du mal Zeit? Aber rülpsen kann ich auf Kommando, sehr das gut. ist kein Problem.
Auch das wollen wir vielleicht genau. nicht ausprobieren.
Ja, von dem her, ja, es ist unausschöpflich irgendwie. Und ich habe auch bewusst gesagt, ich will bis jetzt auch ohne AI arbeiten und alles. Und es macht so viel Spaß. Es ist natürlich viel mehr Arbeit. Du kannst in eine Sample Library dir 10.000 Kicks runterladen und es ist schon fertig. Hm. Und da sitze ich, krümm und wusel irgendwie 2 Tage, bis ich diese perfekte Kick-Sound habe. Aber ja, macht auch Spaß.
Ja, krass. Ist es möglich, dass wir ein kleines Live-Experiment machen? Wir schnipsen und du singst einen Song an?
What?
Ja, keine Ahnung.
Irgendein Song von mir, oder was?
Ja, sag uns, was wir machen sollen. Wir schnipsen und machen dir die Kick und keine Ahnung.
Okay, okay, ja? okay. Also, klar, wenn ihr Bock habt. Okay, dann machen wir...
Christian, mach den Furz-Song.
Dann machen wir... Okay, dann müsst ihr... Oder machen wir es im Sitzen, ich überlege gerade. Okay, sagen wir die ersten 2 Reihen... und ihr seid die Kick. Wir machen aber nicht diesen hier, weil das wird man schwer hören. Wir machen Stampfer, okay? Also machen.
Alles schon bereit.
1, 2, 3, 4. 1, 2. Die anderen 2 Reihen machen. Und die letzten Reihen machen.
Aber ich glaube, jetzt kann man, auch wenn man gestern vielleicht nicht da war, sich das einfach ein bisschen besser vorstellen, was mit Body Sounds auch gemeint ist. Ja, was kann man alles tun? Total faszinierend. Ich habe gesehen, es kommt auch ein Album von dir raus im Herbst, aber lass uns darüber vielleicht auch nochmal später sprechen. Ja, aber vielen Dank für die Einordnung und die Erklärung. Mega spannend. Also ich finde es genial.
Und das Gute ist, ausnahmsweise, weil wir auf einem Festival sind, ist, glaube ich, GEMA dabei. Sonst würden wir jetzt alle ins Gefängnis kommen.
Wir kommen alle ins Gefängnis.
Aber du kommst auch aus einer irre musikalischen Familie.
Ja.
Ihr macht alle Musik.
Ja, es ist, also meine Story und meine Familie ist so unkonventionell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also meine Mama hat auch ihren eigenen Podcast, muss ich an der Stelle sagen. Ich finde die so krass, dass sie das einfach macht, so in ihren 70ern, weil sie so eine crazy Story hat. Sie war Hippie und mein Papa auch und die waren auf Beatles-Tour in Europa, so haben sie sich kennengelernt, er in einem Jazzbar mit seinen langen Haaren und dann waren die in den USA im Tipi, da ist meine älteste Schwester geboren. Also nur wow. So eine crazy Story.
Okay.
Und dann Plot-Twist, sind die zurück nach Deutschland und mein Papa war Pastor. Das heißt, ich bin dann mit Gospelmusik aufgewachsen und genau, und habe, also meine Eltern haben einfach Musik und Kreativität geliebt, ob das Tanzen war, ob das Schauspiel, was auch immer, Musik, Songwriting und das ist uns definitiv in die Wiege gelegt worden, aber auch total krass gefördert worden. Mhm. Also nicht zuhören, Kinder, aber Schule war nicht ganz so wichtig für meine Eltern wie alles andere.
Ja, krass. Jetzt haben wir viel über Musik gesprochen, weil vielleicht wollen wir ein bisschen über Sport sprechen. Christian, ich weiß, du hast eine Football-Frage dabei.
Habe ich eine Football-Frage?
Du hast eine Football-Kabinen-Frage dabei.
Ah, ja, gut. Ich hab gestern erst übrigens erfahren, dass der Patrick nicht das normale Football trainiert, sondern Flag Football.
What's that?
Und ich zur Hölle habe das noch nie gekannt.
Auch nicht. Was?
Erklären Sie erstmal, was mehr. Das ist. Man schmeißt mit Flaggen. Nein, natürlich
passt. Das klingt nach einem super Hobby.
Nee, also spielen tue ich aktiv überhaupt nicht mehr. Ich bin jetzt sozusagen schon alter Herr, mehr oder weniger.
Sowas dürfen wir an diesem Tisch nicht sagen.
Ich bin jetzt Trainer in der U13-Mannschaft hier in Rosenheim. Ich habe lang Tackle-Football gespielt, also das, was man vielleicht jetzt vom Super Bowl kennt, die Männer mit den Rüstungen, die aufeinander losgehen mit taktischer Raffinesse.
Wir gucken das alle nur wegen der Halftime-Show.
Genau, der Halftime-Show, Bad Bunny. Und das, was ich dir gestern erzählt habe, ist eben Flag Football. Das ist eine kontaktfreie Variante von American Football. Das spielt man 5-5 auf einem kleineren Feld. Die Leute haben keine Rüstung an. Mhm. Die haben ganz normale, schauen aus wie FußballerInnen irgendwie und haben einen Gürtel, wo so Fähnchen dran sind mit einem Plop.
Aber es ist ein Plop.
Es ist ein bisschen Ballett mit dabei.
Was ist ein Plop?
Ja, genau, die drehen sich total viel. Also es ist, Ja, das ist so schwer zu beschreiben. Das ist so wie eine Schnur im Endeffekt, eine breite Schnur, ein Band.
Ja.
Und dann hast du so eine Aufnahme, die ist ja, wie so ein Kugelgelenk, kann man sich das vorstellen. Und da steckt halt so ein Kunststoffding drin. Und wenn man das raussteckt, zieht, dann macht es plopp. Und das ist halt wie, wenn man beim Tackle-Football eine Person umrennt, stoppt, zu Boden bringt.
Verstanden. Okay.
Genau, und dann zieht man die halt raus und hat eine kontaktfreie Variante.
Ein Fake-Body-Sound.
Fake-Body-Sound, okay. Genau. Und
ich komme aufs Spielfeld.
Ja, der Witz ist, pass auf, du könntest und dürftest.
Das ja,
ist
genau,
das Geile.
Das Spannende ist, also es ist ja auch olympisch, da kann man jetzt ein bisschen Botschafter sein. Bei der nächsten Olympiade in L.A. ist es dabei, Flag Football, Männer und Frauen.
Gemischte Mannschaften.
Tatsächlich auf der höchsten Ebene, international mischen sie nicht. Okay. Aber wir haben zum Beispiel im ganzen Kinder- und Jugendbereich ist es komplett gendergemischt.
Wie cool.
Und wir haben auch auf den Leistungsniveaus, also so Länderturniere, also deutsche Länderturniere oder europäische Vergleiche, da haben sie Jungs und Mädchen zusammen in den Mannschaften und die arbeiten immer so an dem System, weil so ab 16 ist ja doch so ein Leistungsunterschied zwischen Jungs und Mädchen im Spitzenbereich schon zu sehen. Und aktuell ist es so, dass du in einer Halbzeit musst du 2 Mädchen auf dem Feld haben, in der anderen 3 Mädchen auf dem Feld. Und das ist so der Gedanke vom Verband, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht wieder einen Sport haben, der sich nur auf Männer fokussiert, sondern wir brauchen auch Mädchen- und Frauenförderung.
Ja.
Und wenn wir das nicht in Spitzensport integrieren, dann passiert das nicht.
Ja.
Und
das ist wie so eine Art Quote, muss ich mir das vorstellen. Das heißt, da muss
sozusagen.
Ja, okay, cool.
Genau, aber das sind auch Top-Athletinnen. Also die Mädels, die auf der Ebene von den deutschen Meisterschaften spielen, die stecken halt die Jungs auf der Vereinsebene alle auch in Sack.
Krass.
Das ist jetzt nicht so, dass...
Nice. Hör zu, Mario Basler.
Dass sie nur nach oben gepusht werden. Genau, und auf der Bundesliga-Ebene, die wir in Deutschland haben, gibt es eben die Frauenebene und die Männerebene, aber die auch offen ist. Also die Nationalspielerinnen, die können sich entscheiden, ob sie jetzt ich habe es nicht recherchiert, aber soweit ich weiß, können die bei den Männern mitspielen, schauen aber, dass sie in die Competition von den Frauen kommen.
Okay.
Genau.
Sehr spannend. Und das Plop, es macht den Bodysound, aber wie viele Dinge hat man da dabei? Das würde mich noch interessieren. Das
2, genau, 1 links, 1 rechts. Und deshalb tanzen die auch, was du so gesagt hast, so bei.
Das war total despektierlich und nicht ernst gemeint.
Nee, aber ich finde, das ist voll die treffende Sache, weil du brauchst so richtig Hips-Movement.
Cool.
Ihr habt dieses Hips Like Honey, ist ja auch eine Yoga-Event hier beim Festival mit V. Mhm. Aber genau das ist es, weil dadurch, dass du links und rechts eine von den Flaggen hast, musst du halt echt viel mit deinen Hüften arbeiten und du drehst sie so raus Genau, bringst die Hüften runter.
Twerk.
Ja, genau, so in die Richtung. Du versuchst halt alles, dass die Person nicht an deine Hüfte kommt oder halt an die Flagge kommt und die rauszieht.
Das ist wie in der Disco, man kennt es im Club.
Ja, man kennt es. Ich sehe schon uns alle das googeln später, wenn wir hier rauskommen.
Aber ich finde
und dann
das
ist unser Instagram-Algorithmus wird komplett zerstört sein, weil wir dann nur noch diese...
Ich bin froh, wenn mein Instagram-Algorithmus mal zerstört ist.
Ja, dann lass mir dein Handy einfach mal einen Tag da und dann regle ich das mit deinem Algorithmus.
Das ist ein Deal.
Ja.
Merkst du einen Unterschied? Du hast aber vorher ja auch jahrelang herkömmliches Football gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es in einer herkömmlichen Football-Kabine verbal ähnlich zugeht wie in einer herkömmlichen Fußball-Kabine. Ich habe nur Erfahrungen mit Fußball-Kabinen und die sind, wenn wir unser heutiges Thema anhören, unterirdisch.
Also es gibt so eine Metastudie, ich kann sie nicht genau irgendwie sagen, wo sie herkommt. Ich habe das in einem Buch von J.J. Bola gelesen, die verschiedenen Sportarten aufgrund dahingehend vergleicht, was für Männerbilder sie prägen. Und da ist zum Beispiel Basketball ist super entspannt. Alle, die sagen, hey, ich möchte, dass mein Sohn irgendwie ein entspannter Mann, der viel Bezug zu sich selber hat,
schick ihn ins Basketball,
weil die Quote auch in der NBA oben. Das ist der Sport, der die meisten psychotherapeutischen Behandlungen von Profiathleten hat.
Okay.
Und nicht, weil die Männer irgendwie so kaputt gehen, sondern weil es so in Ordnung ist, dass sie sagen, hey, ich habe Probleme mit dem Pressure, der halt als Profisportler so da ist.
Aber auch aus meiner Sicht die beste Musik, muss ich sagen. Also da ist immer Hip-Hop, Urban, feier ich.
Ey, und es macht total Spaß. Ja, ich finde, das ist akrobatisch. Also ich stehe voll auch auf Basketball, genau. Und da auf der anderen Seite ist zum Beispiel Football und Fußball, die sind auf der anderen Seite was ein sehr eindimensionales Männerbild produziert. Und das finde ich, das merkt man auch in den Kabinen. Also europäischer Football ist auch immer, du hast Imports aus USA mit dabei, um das Niveau in der Mannschaft zu heben. Und dann hast du einfach das amerikanische Bild von starken Männern. Du hast ja eh schon diese Männer in Rüstung. Das ist ja auch so ein Bild, so Körperpanzer ist ja für viele Männer irgendwie, wenn sie ins Fitnessstudio gehen, das ist ihre Performance so. So schützen sie sich auch nach außen. Es ist so eine ganz klare Grenze. Und das hast du halt beim Football auch. Und da gibt es spannende... Also ich habe immer wieder Probleme gehabt, nicht nur mit den US-Imports, die wir hatten, sondern auch mit irgendwie deutschen Männern, weil mir das irgendwie zu albern war, mich so diese Stärke zu zeigen. Und da gab es auch mal eine witzige Situation in der Kabine. Also ich habe auch physische Auseinandersetzungen mit anderen Männern gehabt, aber nicht, weil ich das so forciert habe. Aber die krasseste Provokation, die ich mal bringen konnte, wir hatten zwei Imports aus irgendwo im Mittleren Westen in den USA, richtige Cowboys. Und irgendwie war das in der Dusche. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zu der Situation kommt, aber ich habe einen richtig guten Freund, der fand es auch albern, diese harten männlichen Bilder. Und aus irgendeinem Grund haben wir uns um den einen, der uns blöde Kommentare zugespielt hat, habe ich gesagt, hey, es ist überhaupt kein Problem, wenn ich hier, ich nenne jetzt den Namen nicht, vielleicht hört das auch mal, aber ich habe ihn vorher nicht um Erlaubnis gefragt. So, schau, mir fällt überhaupt bricht kein Ast vom Stamm, wenn ich jetzt hier ihn einseife und habe dann angefangen, ihn in der Dusche einzuseifen. Und das war in der Kabine war das ein großes Thema, dass ich einen anderen Mann unter der Dusche eingeseift habe, wo ich mir denke,
witzig, ja, ja, krass. Okay.
Genau, also es gibt schon, das ist ein Thema.
Aber ich meine, du machst das ja jetzt auch professionell, das heißt, du erklärst ja sowohl den, nennen wir es ruhig, Tätern, als auch Betroffenen, wie es auch anders gehen könnte, oder? Was sagt man denn? Du bist ja in dieser Kabine sozusagen allein auf weiter Flur oder dein Freund war auch ein bisschen cool drauf, aber dann stehst du so 15 bis 20 Gripping gegenüber und die sagen so, schwul. Wie geht man damit um? Also wie kann ich mich da wehren? Wie kann ich das aushalten? Und wie schaffen wir es, dass diese Kabinen sich mal umdrehen? Also dass sie alle verstehen, dass es total geknackt ist.
Also für die Situation, da war ich so Anfang, Mitte 20, da hätte ich wahrscheinlich keine Wörter gehabt. Aber für mich das so, dieses Bild zu produzieren, war für mich genug. Weil das ist ja auch so ein Narrativ, was in den Köpfen bleibt. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernelement davon. Und ansonsten ist es... Ich habe auch bis letztes Jahr noch in Rosenheim, war ich Trainer auch von der Tackle-Mannschaft, von der Männermannschaft. Und da geht es schon auch darum, die Sachen outzucallen. Also das mit dem Beispiel, was du eingestiegen bist, das kann ich entweder laufen lassen und damit mache ich mich aber zum Komplizen und damit akzeptiere ich das und lasse diesen Männerbund, der halt in einem Footballverein oder in einem Fußballverein besteht, lasse ich einfach unangetastet oder ich call's out und sage halt, hey, das ist nicht in Ordnung. Also wir hatten mal eine Aufwärmsituation, wo einer von den Spielern echt einen sehr geschmacklosen Witz gemacht hat und dann haben viele gelacht und ich habe ihm auch gesagt, hey, du hast eine Schwester jetzt, wie ist es denn, wenn deine Schwester so dabei ist, wäre es cool für dich.
Ah, oh, sehr gut.
Ja,
lieben wir.
Ja, gut.
Ja, genau, und das ist halt die Sache so, ich kann Grenzen setzen, wo ich Grenzen setzen kann. Ich kann anfangen, auch nach dem Training irgendwie, wenn wir in der Kabine rumsitzen und also ihr Bier oder Spezi trinken, dann kann ich auch überlegen, wie steuere ich Situationen, wie lasse ich Situationen laufen.
Ja.
Und die Sache ist halt auch immer so, es kostet natürlich ein bisschen soziales Kapital. Das ist halt immer die Sache. Ich muss dann sagen, so, ich als Trainer hatte dann, oder als Leistungsträger damals in dieser Bundesligamannschaft, hatte halt irgendwie schon eine soziale Stellung, die mir das zugelassen hat. Das muss man auch ehrlich sagen, diese Stellung brauchst du in der Gruppe, gerade in der Männergruppe, die ja sehr hierarchisch aufgebaut sind und auch sehr starr sind, brauchst du das, um das auch markieren zu können dann, diese Verletzungen. Aber wir brauchen eben die Männer, die das markieren, die andere Männer da nicht auskommen lassen, die nicht einfach schweigen. Das ist
spannend. Ich glaube, wir kennen auch als Frauen einfach Situationen, aus denen wir rausgehen und wo wir uns dann im Nachgang denken, okay, vielleicht wäre es cool gewesen, da anders zu reagieren. Ich war mal in einer Situation, das war tatsächlich im Arbeitsumfeld, und ich hatte an dem Tag eine Präsentation vor einer wichtigen Gruppe, sagen wir es mal so. Und im Vorfeld kam eine Person aus dieser Gruppe in mein Büro und da saß noch ein anderer Kollege von mir. und meinte dann so, ja, du zeigst uns dann später deine Ergebnisse, so ungefähr. Und lässt mich dann aber gar nicht antworten, sondern sagt zu dem Kollegen, auch ein Mann, in dem Zimmer, ja, Katie zeigt uns nachher ihre Urlaubsbilder. Und ich war so, wow, krass, was sagst du in der Situation, ja? Und ich habe gesagt, genau, dann war noch die Frage, kommst dann später auch dazu, oder? Also zu dem anderen Kollegen. Und dann habe ich nur gesagt, nee, die kennt derjenige schon, hahaha. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, wie crazy. Und man kommt als Frau tatsächlich sehr häufig in so eine Situation. Mhm. Aber ist es dann cool, dass mit so einem Witz, also für mich war das in der Situation so, ich nehme so Abstand und ich mache so einen Schritt zurück und mache so einen Witz, haha, um nicht anzuecken, aber trotzdem so ein bisschen zu zeigen, na, gar nicht so cool so, aber checkt mein Gegenüber das überhaupt? Also gibt es da auch Tipps, Strategien, damit umzugehen? Gibt es einen Pauschalsatz oder einfach nur Nein brüllen? I don't know.
Okay. Das ist im Arbeitsumfeld schon schwierig, weil du ja Angestellte bist und dann sind es auch noch zwei Typen und da das sind Vorgesetzte und da müsste eigentlich schon eine ganz andere Regulierung geben. Mhm. Und diese Situation, die du erzählst, das machen Frauen leider total oft. Das ist dieses höfliche Weglächeln.
Ja, und das höfliche Weglächeln.
Und innerlich denkt man sich, eigentlich will ich dir verdientermaßen in die Fresse hauen.
Ich beobachte das auch bei Männern. Also ich glaube nicht, dass die ganzen Gruppen alle so homogen, die das Zeug geil finden, was geredet wird. Aber es ist halt einfach... Es ist die Kultur, es ist das Narrativ, was in allen möglichen Geschichten und überall so gezeichnet wird, dass die Männer so sich dadurch abgrenzen und kalt machen, so von auch den Gefühlen, die vielleicht als nicht so männlich gelten. Mhm. Und ich denke, oder ich bin überzeugt, da brauchst du halt einfach eine Person, die einfach dann einmal so sagt, disagree. So, also du musst ja gar nicht so viel dazu sagen. Du kannst ja einfach nur sagen, hey, finde ich nicht cool, fand ich kacke. Und du musst ja jetzt nicht mal begründen. Mhm. Also selbst wenn die ja sagen, hä, wieso, Katie, was ist denn jetzt los? Dann musst du sagen, ja, können wir nachher reden, weil in dem Moment bist du ja getroffen.
Ja, voll.
Also das passiert mir als Mann, auch wenn ich dabei bin, manchmal checke ich das gar nicht oder denke mir, nee, hat er jetzt nicht gesagt und,
und
komme überhaupt nicht zu einer guten Antwort. Aber ansonsten ist Humor, denke ich, also es ist ja auch immer die Frage, was mag ich an Männern? Ich glaube, Männer haben einfach... Die haben nicht immer einen guten Humor, aber Humor ist immer ein gutes Vehikel, um Kritik zu äußern. Das verstehen auch super viele Männer. Wenn du das hast, dann kommt es erstmal nicht so hart an, aber arbeitet, denke ich, einfach immer gut mit.
Ich habe einen Tipp dabei, wenn man unterbrochen wird in einem Satz, dann sagt man einfach, ja, also herzlich willkommen in meinem Satz. Ich bin schon gespannt, was du draus machst. Das habe ich einmal schon gemacht, es kam interessant an.
Mic drop.
Ja, genau.
Wer bucht dich denn eigentlich?
Ich mache es mir gemütlich. Ich bin angestellt als Sozialarbeiter und habe die tolle Sache, dass mein Träger, ich bin in München. München ist immer also progressiver als Rosenheim natürlich, weil immer Stadt-Land-Gefälle. Und dieser große Träger, die haben da eine Sensibilität dafür. Die haben auch ein... Ja, die beschäftigen sich mit genderreflektierter Sprache, die sind immer auf dem CSD vertreten, die wollen eine Vielfalt in ihrer Kultur pushen, arbeiten da natürlich viel dran. Und die lassen mich als Sozialarbeiter auf dieser Stabsstelle mit Jungen und jungen Männern einfach arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo ich ansetzen kann. Und ansonsten ist es noch der ERF, diesen Evangelischer Erziehungsverband, da biete ich als selbstständiger Referent eben Fortbildungen an und da ist eben diese eine, ist genderreflektierte Arbeit mit Jungen und Männern, wo es um pädagogische Fachkräfte geht, weil ja, also Sozialpädagogen haben auch immer so diese Behauptung, Jungen brauchen Männer. Stimmt auch, kleiner Spoiler, aber sie brauchen Männer, die verstehen, warum Jungen Männer brauchen in ihrer Sozialisation. Und das Spannende ist, auf so Fortbildungen oder bei Keynotes oder sowas sind halt trotzdem überwiegend Frauen. Wir haben ja 80% Frauen in der sozialen Arbeit. Aber bei solchen Veranstaltungen wird tatsächlich die Männerquote nochmal von 20% unterschritten. Das ist spannend. Die Frauen, die denken sich, ja gut, ich möchte wissen, wie Jungs sich damit auseinandersetzen. Genau. Aber die Männer, die fühlen das so, ist eh in mir drin. Ich bin ja ein Mann.
Spannend. Devado, auf deinen Konzerten, wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen von Männer-Frauen-Quote sprechen und so weiter, wie ist da dein Publikum oft aufgeteilt? Hast du da ein Gefühl dafür?
Also schon primär Frauen. Mhm. Also es ist total interessant und ich muss zugeben, ich bin immer noch am rausfinden, ne, wer genau ist meine Zielgruppe, weil, weil viele kennen mich durch Disney. Disney ist natürlich Familie. Da hast du die Kinder, da hast du die Teenager, da hast du die Mütter und die Omas. So, das heißt, auf meinen Konzerten ist es manchmal wirklich junge Kinder, so erste Reihe, 8, 9 Jahre alt. Und dann hast du aber die Mütter, die dabei sind und vielleicht auch die Teenager. Und dann gibt es aber immer auch Männer wie dich, wie gestern, Disney. Geil. Also ich will jetzt gar nicht Werbung für Disney machen. Ne? Ich mache meine eigene Musik, aber natürlich erzähle ich davon und ich verstehe das, dass das für viele einfach direkt so, kenne ich, ein Faktor ist. Genau, von dem her auch definitiv Männer, aber auch auf Social Media und so primär Frauen. Und das ist auch, ich liebe Frauen. Ich bin mit 4 Schwestern aufgewachsen. Also I'm a girl's girl. Ich liebe auch Frauen zu supporten und zu ermutigen und Girls Talk und alles. Von dem her definitiv mehr Frauen und Mädels. Und es ist auch für mich schwierig, weil ich mich auch immer noch identifizieren kann, so wie es ist als 18-Jährige, 17-Jährige. Das heißt, ich komme mega gut klar, dass es auch Jüngere sind. Und gleichzeitig kann ich die große Schwester sein oder auch manchmal die Mama, so, ne, mit meiner Musik und meinen Botschaften. Und bin aber auch noch selber gespannt, wo die Reise hingeht. Also ob das dabei bleibt. Es ist halt Popmusik. Mhm. Popmusik hat natürlich einfach, ist nicht so nischenartig oder so, wo du irgendwie schon beim Namen von der Musik irgendwie ganz klar nur eine Gruppe erreichst. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig dann von der Marktplatzierung. Aber gleichzeitig liebe ich das. Ich liebe Familie, auch das zu fördern und finde das toll, wenn die Mütter mit ihren Töchtern oder Söhnen und als Familie auf meine Konzerte kommen. Finde ich total geil.
Mega, ja. Sind es dann oft auch die Mädels, die zu dir kommen und sagen, boah, ich will später auch mal Sängerin werden oder so?
Ja, voll. Ich habe es noch nie von einem Mann oder einem Jungen gehört. Außer bestimmt nicht. Auf Social Media schreiben mir auch immer wieder Jungs oder auch Leute, die bei The Voice of Germany waren oder so, die mich darüber auch so auf Social Media finden oder was auch immer. Das finde ich immer total cute.
Ja. Süß. Na, ich bin ja, wenn wir Konzerte spielen, spielen wir Bluesrock und das ist ja tatsächlich eher noch eine Männerdomäne, möchte man auch meinen. Also wenn man jetzt auch mal generell Rockmusik betrachtet, ich glaube so vor 6 Jahren war der Frauenanteil auf der Bühne bei Rock im Park unter 5%, egal an welchem Instrument oder am Mikrofon. Und mittlerweile gibt es ja auch so richtige, auch bei Bookings und so weiter, deswegen sind solche Organisationen hier wie das Festival mit V so wichtig, damit auch einfach weiblich gelesene Personen mehr auf Bühnen kommen und auch einfach Vorbild sein können. Und mir fällt das immer wahnsinnig auf, dass dann, es sind vor allem auch Männer im Publikum und vor allem dann auch meist ältere Männer, ist halt einfach so. Aber mich erwischen immer genau die jungen Mädels, die auch mit im Publikum stehen, die dann am Merchstand da sind und sagen, boah, das war so cool und jetzt traue ich mich auch und fang mal an und nehme mal die erste Gesangsstunde und so weiter. Und das finde ich so cool, einfach zu sagen, ja, Girl, go girl. So,
ja, also ich habe auch, also vor allem, je nachdem, was für ein Event oder Konzert es ist, habe ich auch viele Männer oder Jungs oder was auch immer, auch die danach noch kommen und so. Und also für mich, ich sehe da jetzt in den Gesprächen oder Feedback jetzt nicht so einen Unterschied, aber trotzdem sind es einfach bei mir mehr Mädels. Komm damit gut zurecht.
Du bist ja selbst auch Coachin, du bist ja auch Vocal Coach. Ja. Und du warst ja auch gerade bei einem kleinen, unwichtigen Event beteiligt. Du warst beim ESC,
bist da hinter der Bühne, gell?
Was ist denn an diesem Event, warum ist das so außergewöhnlich anders? Also man hat immer dieses Gefühl, ähnlich wie hier beim Festival mit V, dass die Stimmung anders ist, dass nicht dieses Rotze, Coole und dieses eben nicht so eine Atmosphäre herrscht mit diesem Mann, Frau und dass die irgendwie reflektierter sind. Mhm. Auf den Bühnen sind ja auch immer ganz viele, da sind Flinter, sind zwischen vertreten und ganz woran divers, liegt denn das?
Mhm. Sag den letzten Satz, ich hab's nicht verstanden.
Woran liegt das, dass dieser ESC es geschafft hat, zu so einer offenen Veranstaltung zu werden?
Also ich würde ehrlich gesagt, ganz ehrlich unter uns sagen, da haben viele Gruppen gefehlt, wenn wir von divers sprechen wollen. Also ich habe auch nur weiße Menschen gesehen auf der Bühne zum Beispiel. Ja. Okay. Aber ich will das jetzt null bewerten. Ich weiß natürlich immer nicht, was sind die Hintergründe, wie viele, wer war gut oder nicht. Also keine Ahnung, will ich null bewerten. Stimmung war mega, alle super respektvoll, super nett. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon alles sehr durchdacht im Sinne von, was ist gerade der Trend, wen müssen wir erreichen. Mhm. Also ich glaube, das darf man nicht vergleichen mit der Realität. Mhm. Das ist Fernsehen. Fernsehen ist ganz klar berechenbar und auch überlegt, wen lädt man ein und warum. Da geht es nicht unbedingt immer um Talent oder Sonstiges. Also wir hatten auch eine komplette Bandbreite. Wir hatten jemanden mit 1,8 Millionen Followern, die schon total etabliert ist, und jemand, der zum allerersten Mal auf der Bühne steht. Wow. Also schon allein das ist nicht fair, wenn wir jetzt davon sprechen wollen, und nicht real, sage ich mal, sondern es geht um Entertainment, um Spaß, um jedem irgendwie eine Chance geben, so ein bisschen. Aber ich glaube, dass das trotzdem alles durchdacht ist. Ja. Definitiv. Also auch die Songs, die dann da ausgewählt wurden, die wurden alle auf einem Camp, sind die da entstanden. Das Camp ist von XY geführt und organisiert. Also das ist nicht alles, okay, alles so, wie gesagt, ich kenne die ganzen Hintergründe nicht, aber was ich mitbekommen habe und so, es ist Fernsehen. Es ist Entertainment und es hat so viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen, weil für mich als Künstlerin, also in dem Fall bin ich Vocal Coach, das heißt, ich bin da und ich versuche wirklich jedem Künstler, egal ob es der erste Auftritt ist oder eine Sarah, die vielleicht einfach weniger Hilfe braucht und mehr, wie sie ihre Atmung einteilt, während sie am Tanzen ist, das liebe ich, das ist so ein bisschen, geht in deinem Bereich, einfach dieses Pädagogische und irgendwie psychologisch auch rausfinden, okay, was braucht jetzt die Person, braucht sie irgendwie scharfe Kritik, weil so tickt die Person, oder braucht sie einfach nur eine Umarmung und sagen, hey, du schaffst das, tief durchatmen. Also diese Challenge finde ich total geil und ich liebe es einfach, für Menschen da zu sein und hoffentlich zu helfen, auch als Vocal Coach. Aber ich bin auch Künstlerin, das heißt, für mich ist es so geil, einfach da zu sehen und zu gucken, ah, okay, interesting. Also hier, da, so sind die ganzen Zusammenhänge, so funktioniert das Business, alles kalkuliert, so, ne, man müsste da und da sein, um diese Chance zu bekommen zum Beispiel, oder keine Ahnung, die Choreografin. Also ich habe mich mit allen vernetzt, wie ich vernetzen konnte, weil es ist für mich natürlich perfekt, einfach auch für mich selber, so arrogant es klingt, Werbung zu machen. Also das ist einfach total geil, weil da einfach super viele wichtige Leute, was die mit dem Musikbusiness zu tun hat, am Start sind, und ganz, ganz tolle Erfahrung. Also würde ich auf jeden Fall wieder machen, und ich habe gedacht, Alter, und ich werde dafür bezahlt. Also, und ich, weißt du, so Imposter-Syndrom, was mache ich denn hier? Weißt du?
Stark. Aber das ist ja voll gut, den Raum, den sollst du dir auch nehmen, weil, ja, weißt du, jeder... Oder viele Typen, die da gewesen wären, hätten das überhaupt nicht hinterfragt. Ja, ist Netzwerk, da investiere ich in mich, ja, voll. So ist ja überhaupt nicht egoistisch, denke ich. Ja.
Also, nee, aber trotzdem. Also ich denke mir so oft so, okay, ich habe nicht studiert, ich habe keine Ausbildung in der Tasche. Ich mache das halt einfach schon mein Leben lang. Seit ich Kind bin, arbeite ich. Und denke halt immer so, okay, irgendwann wird es rauskommen. Eigentlich, sie hat kein Gesang studiert und sie hat keine Coaching-Ausbildung. Weißt du, solche Sachen. Und dann denke ich immer so, okay, hoffentlich. Hilf mir, dass ich das schaffe.
Kein einziger Mann würde sich diesen Gedanken jemals machen.
Niemals. Ich habe das auch. Ich habe auch selbst diagnostiziertes Imposter-Syndrom. Da kann man uns die Hand geben.
Ich muss da dagegen sprechen, weil alle Männer, die ich kenne, sind so. Aber vielleicht habe ich auch einfach ehrliche Männer um mich herum, die einfach vielleicht auch... diese Gespräche führe ich auch mit Männern, von dem her.
Aber da finde ich es spannend, führen diese Männer die Gespräche nur mit dir, ja, oder führen safe. Die auch mit anderen safe. Männern? Weil das ist so ein ganz großer Unterschied. Ja, okay. So zeige ich auch einem anderen Mann, dass ich da angreifbar bin.
Da trauen sich auch die Männer offensichtlich.
Ja, krass. Verrückt. Aber also ich glaube schon, dass viele Männer tatsächlich sich leichter tun, nicht in dieses Imposter-Syndrom zu verfallen, sondern da auch wirklich zu sagen, hey, ja, egal, that's me. So, ja.
Oder sie faken es einfach besser. I don't know, keine Ahnung.
Also ja, wie gesagt, sie müssen, weil es erwartet ist.
Oder
ja.
So.
Ja, ja. So als Korsett.
Als Korsett. Fies. Korsett. Was? Ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, du netzwerkst und so weiter. Du netzwerkst ja auch mit deinen Fans.
Liebe ich, ja.
Vorhin schon ein bisschen angeteasert. Es erscheint ja ein Song, beziehungsweise es erschien ein Song, hast du gesagt, mit Stimmen und Sounds von deinen Fans. Ja. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, voll. Ja. Der heißt Money Can't und da hört man genau das, was wir gemacht haben, so Stampfer am Anfang und die Claps und die Snaps und ein paar weirde Sounds irgendwie. Also ich versuche jedes Jahr so ein Community-Event zu machen. Wenn ihr Teil der Community werden wollt, dann schreibt mich einfach an oder sprecht mich an. Einfach mit einer E-Mail-Adresse kann man sich registrieren. Und ich habe eine private Insta-Seite quasi für die Community. Wir haben einen Discord-Kanal, wo ich jede Woche live gehe. Und genau, und irgendwie ist diese Idee entstanden. Ich weiß gar nicht, das war jetzt 2024 sogar, glaube ich, das erste Mal. Dass es doch geil wäre, diese Leute aus ganz Deutschland und sogar Österreich mittlerweile irgendwie zusammenzubringen auf ein Event und dann zusammen einen Song zu machen. Und dann habe ich jetzt diesen Song, Money Can't, ist bei dem Community Event letztes Jahr in Berlin entstanden. Und ich hatte den Song schon vorher geschrieben, aber super rough irgendwie mitgebracht. Und jetzt habt ihr Bock drauf. Und genau, und dann habe ich den mit denen gesungen. Das kann man auch alles auf Social Media sehen. Genau, also ihre Stimmen aufgenommen, dann irgendwelche A's und O's und keine Ahnung, alles, was man irgendwie an Ideen hat. Und habe das in den Song mit eingebaut. Und man hört tatsächlich auch ihre Stimmen. Mhm. Genau, den habe ich gestern auch gemacht, den Song mit diesem wow. Und das sind quasi die Stimmen der Fans. Cool. Und ja, macht mega Spaß.
Sehr schön. Ja, klingt auf jeden Fall nach Spaß. Und vor allem dann auch so ein Stückchen dabei zu haben und da teilzuhaben, gibt deinen Fans natürlich auch total viel.
Ja, ich hoffe, weil auch da denke ich immer so, ich gehe ja jede Woche live. Und ich plane das nicht. Ich bin jetzt nicht da und so, okay, heute reden wir über... Also für mich ist es ja auch einfach so wie jetzt. Ne? Wir quatschen einfach und ich erzähle so, was gerade ansteht oder erzähle vom ESC oder der nächste Song oder was auch immer. Und ich denke immer, Alter, warum hier 20.30 Uhr? Die nehmen sich eine halbe Stunde einfach aus ihrem freien Abend und dann quatschen wir einfach zusammen so. Hä? Also das ist, keine Ahnung. Also es ist für mich jedes Mal ein Phänomen, wie viele Leute dabei sind und dass da Interesse ist, ja, dass die Bock drauf haben und jedes Mal sagen, oh, es war voll toll und so. Und ich denke mir so, echt?
Schön.
I'm so boring.
Also, nein, da kommt's wieder raus, dein Imposter-Syndrom. Sehr schön. Ihr Lieben, ich habe noch was dabei, über was ich gerne mit euch sprechen möchte. Und zwar für alle, die vielleicht noch nicht so oft Himi Blabla Podcast gehört haben. Christian ist ein bisschen neidisch auf meinen Instagram-Algorithmus.
Kann man so sagen.
Der zeigt mir nämlich meistens sehr schöne Sachen. Also meistens sind da ganz viele Katzenbabys und Buchempfehlungen und so weiter. Mhm. Aber letztens bin ich über was gestolpert und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich finde, das passt auch hier ganz gut rein. Und zwar war da ein sehr großer, wuchtiger, bärtiger Mann gesessen und hat so gesagt, also ich bin letztens mal im Dunkeln nach Hause gegangen und dann ist mir eine Frau begegnet und ich wusste gar nicht, wie soll ich mich jetzt eigentlich verhalten, dass die sich nicht unwohl fühlt.
Ja,
und ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennen wir als Frauen oder weiblich gelesene Personen oder vielleicht auch als Männer, weiß ich nicht. Ja, auch da kann man sich ja vielleicht unwohl fühlen, wenn man einem anderen, vielleicht viel größeren Mann begegnet. Who knows, keine Ahnung. Möchte das jetzt niemandem abschreiben. Und auch mir ist das schon mal so gegangen und ich habe das aber auch von Männern aus meinem Umkreis gehört, dass die zum Beispiel versuchen, die Straßenseite zu wechseln oder so. Also wenn sie merken, es fühlt sich vielleicht jemand unwohl, gerade wenn man so aus dem Zug aussteigt und dann geht man irgendwie vielleicht ein Stückchen zusammen in die gleiche Richtung und es fühlt sich vielleicht einfach seltsam an. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wollte ich mit euch einfach mal diskutieren, wo ihr euch wohlfühlen würdet, wenn der oder diejenige Person das machen würde? Ist Straßenseite wechseln das Richtige? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Also ja, das ist das Erste, was mir einfällt, weil das merke ich selber, dass ich hole dann immer schon mein Handy irgendwie raus und telefoniere dann oder mache eine Sprachnachricht oder tu so oder so, keine Ahnung, und merke dann, wenn die Person quasi einfach Abstand so ein bisschen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss so hinter, dass mir das auf jeden Fall ein besseres Gefühl gibt, dass ich weiß, okay. Also ich glaube, wenn die Person sagen würde, hey, du brauchst keine Angst haben, wäre ich so. Okay. Also ich glaube, egal wie, es ist schwierig, irgendwie die perfekte Lösung. Aber das, finde ich, ist definitiv das Einfachste und Unkomplizierteste.
Ich sag euch später noch, was er auch gesammelt hat.
In der was was war er denn? War er irgendwie einfach ein random Typ?
Ja, ja, also gar nicht so wichtig. Okay, aber also, ja, genau. Ja.
Mhm. Was würdest du als Experte sagen? Was tue ich, wenn ich die Katie verfolge nachts?
Weglaufen.
Ja gut, sie kann Karate, ich würde weglaufen.
Also ich finde es halt sehr eh spannend, dann, wenn ich in so einer Situation bin, frage ich einfach Frauen, wie fühlst du dich einfach wohl? So, und das ist ja dann so Teil von der männlichen Deprivilegierung. Ich gebe ein Privileg ab, weil ich kann mich halt in der Nacht safe bewegen, irgendwie so. Also wenn ich auf dem Heimweg bin, dann mache ich mir höchstens Gedanken, laufe ich mir Blasen oder sowas.
Wie leid rennst du heim?
Ich wohne in Stephanskirchen und von Rosenheim nach Stephanskirchen mit den falschen Schuhen. Ja. Nee, also ich würde auch sagen, halt Straßenseite wechseln oder einfach langsamer laufen. Ich habe einen schnellen Gang, das passiert mir, also vor 2 Wochen ist mir erst passiert, ich laufe und merke, ich schließe immer mehr auf zu einer Frau und denke mir, oh shit, ich laufe halt einfach gerne schnell oder wie auch immer und Straßenseite wechseln, weil stehen bleiben, das mag ich nicht so gern.
Ja, verstehe ich.
Ich hasse stehen.
Es waren dann tatsächlich auch so Antworten aus seiner Community, Straßenseite wechseln, okay, oder tatsächlich irgendwie der anderen Person das Gefühl geben, dass man sich eigentlich gar nicht mit ihr beschäftigt. Ja? Also vielleicht auch als Mann das Handy rausholen, jemanden anrufen, eine Sprachnachricht abhören, eine Sprachnachricht schicken, einfach zu zeigen, hey, du bist mir eigentlich egal, so. Ich mache gerade irgendwie was ganz anderes. Aber ich finde das sehr schön, weil gerade in so alltäglichen Situationen einfach auch mal so ein bisschen sensibel zu sein. Genau, und da ist das jetzt ein Beispiel, aber vielleicht bringt es ja den einen oder anderen Anstoß bei unseren Hörenden, um bei so einer Situation auch einfach an die Safety und an das Gefühl einer anderen Person zu denken. Mhm. Ja.
Ich fand das Wort gerade spannend, Deprivilegisierung.
Also
wir sind uns ja oft überhaupt nicht bewusst, dass wir so privilegiert sind. Also da muss man ja erstmal hinkommen. Wir sind so selbstverständlich, nehmen wir unsere Räume ein und latschen halt dann auf der Straße und mir doch wurscht. Und man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass man ein Privileg hat, oder?
Ja. Ja, also ich finde, das ist auch so eins der ersten Dinger, die ich in der Männerarbeit mache, überhaupt so anfangen, über unser Gesellschaftssystem zu reden. Also viele Männer nehmen ja das Wort Patriarchat gar nicht in den Mund oder sehen das als individuellen Angriff, als sich als Person. Und da denke ich mir, ist es auch spannend, erstmal zu schauen, wo zeichnet sich überhaupt das Patriarchat ab? Und ich habe jetzt eine Serie geschaut, Westworld, weil in Workshops, also wenn ich irgendwie 3 Tage Zeit habe, mit Männern zu arbeiten, dann brauche ich irgendwas. Und so ist ja gut zu schauen, wie werden wir geprägt und was für kulturelle Sachen gibt's und wo werden wir mit diesen Männerbildern konfrontiert. Und Westworld ist halt eine Serie, das ist von meines Wissens sogar von 2 Regisseurinnen gemacht worden, die das auch sehr verteidigt haben als feministische Serie. Und was trotzdem passiert, ist halt, das ist ein Park, also für alle, die Serie nicht kennen, wo Androiden oder halt irgendwie KI-gesteuerte Roboter unterwegs sind, die Fantasien der, also die heißen dann Hosts, die Fantasien der BesucherInnen, in der Regel sind es Männer, befriedigen. Und das sind halt, also es ist in einem Western-Setting und das ist halt einfach Männerfantasien. Es sind Männerfantasien, die da sind, weil es geht einfach um Gewalt, um Abenteuer, um SexarbeiterInnen, wie auch immer, und die werden da befriedigt. Und natürlich ist dann, die zeichnen schon eine schöne Geschichte von 2 weiblichen Hosts, die sich aus diesem ganzen Ding befreien. Aber das ganze Bild, was auch in dieser Serie gezeichnet wird, ist halt einfach eine Fantasie. Wieso gehen Männer in so einen Park? Was finden die da geil dran? Und dann ist es wenig Humor drin. Deshalb habe ich vorher so gesagt, eigentlich eine coole Sache für Männer ist, Humor, Kritik rüberzubringen. Und dann denke ich mir, schauen sich das auch Männer an und denken, geil, was für ein abgefahrener Park, wieso gibt es sowas nicht? So, und vielleicht diese Story, die da hinten rum ist, diese Selbstermächtigung der 2 Frauen, kommt vielleicht gar nicht so gut rüber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns eben mit Privilegien, mit den Gesichtspunkten auseinandersetzen, mit unseren Sehgewohnheiten. Was lesen wir? Was schauen wir an?
Ja.
Lese ich viele Autoren oder Autorinnen?
Ja.
Wie sind dann diese Bücher aufgebaut, die ich lese? Wie sind die Filme aufgebaut?
Ja.
Entschuldige.
Gleichzeitig gestartet. Du darfst auch.
Ich glaube, du warst einen Tick schneller.
Wirklich?
Ja.
Hat jetzt jemand gestoppt? Ich wollte aufs Lesen und aufs Schreiben eingehen, weil letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse oder im Rahmen der Frankfurter Buchmesse gab es ja auch einen Artikel. Ich glaube, in einem etwas größeren Blatt ist er erschienen. Ich möchte es nicht nennen. der darauf abzielte, was es denn momentan für Literatur für Frauen gibt. Und das ist ja vor allem gerade so im Romantasy-Bereich, aber auch Dark-Romance-Bereich und so weiter. Es geht halt auch einfach viel um auch Liebesgeschichten und starke Protagonistinnen. Ja? Und es passiert halt auch einfach mal Sex in Büchern für Frauen. Und das wurde uns einfach abgesprochen, weil dieses Privileg, dass wir darüber lesen dürfen, das gibt's nicht. Das ist alles pornografisch und auf Seiten ausgedruckt auf Papier, wie können wir denn eigentlich nur? Da denke ich mir, ja, was wird nochmal für Männer alles produziert? Ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Aber warum darf man denn das nicht haben als Frau? Und da gerade auch ganz neu reingekommen, ein Interview von der Göttin Sarah Jessica Maas, die tatsächlich jetzt angekündigt hat, dass ihre 2 bzw. 3 nächsten Bücher kommen von einer Serie, die ich sehr liebe. Und die wurde ja auch sehr verrufen. Ah Gott, das ist alles nur Smut. Und dann gibt es da gleich so richtige Ausdrücke dafür, weil da einfach auch psychologische Themen in Büchern verarbeitet werden, aber das dann natürlich trotzdem auch mal zum Vergnügen kommen kann, um Gottes Willen. Ja? Also tatsächlich schön, auch das einfach mal zu hören, dass sowas aber natürlich auch nach hinten losgehen kann und vielleicht eine Message vielleicht auch falsch oder anders verstanden kann, werden kann, ist auch ganz normal, glaube ich, weil wir alle auch unterschiedliche Auffassungsgaben vielleicht auch einfach haben. Ja? Und von daher, ja, aber spannend, sehr spannend.
Sind es dann Verlustängste? Also es ist ja ähnlich wie beim Umweltschutz oder wenn die Diskussion um Verbrenner und E-Autos. Also haben wir Angst, was zu verlieren? Wenn wir diesen Strukturen, es sind ja Strukturen. Es nützt ja nichts, wenn wir hier zu viert sagen, ja okay, cool, weil wir stecken ja alle, das ist die Musikindustrie zum Beispiel, die dann vielleicht, du suchst und suchst und es sind halt immer nur Produzenten. Ja. Also da muss ja ein Grund haben. Das heißt, da muss man an der ganzen Struktur offenbar arbeiten. Mhm. Und haben dann wir Männer also Schiss, dass wir was verlieren, wenn jetzt es auch zur Hölle eine Produzentin gibt? Also was ist das Problem eigentlich?
Ja, also das Problem, wenn wir in einem Patriarchat sind, heißt halt, dass die Strukturen so ausgelegt sind, dass Männer einen leichteren Weg zur Spitze haben. Und genau darum geht es, dass das hergegeben wird. Es ist auch spannend, es gibt ganz Neues, diese ISPOS-Studie rausgekommen, die in 29 Ländern irgendwie fast 30.000 junge Männer befragt hat, wie sie zu Feminismus stehen oder zu gesellschaftlichem Wandel. Und da ist das Spannende, 57% der Gen Z haben das Gefühl, dass Feminismus zu weit gegangen ist und Männer diskriminiert werden in unserer Gesellschaft. Also 57% der deutschen Jugendlichen oder jungen Männer, Gen Z ist, meine ich, Geburtsjahrgänge 97 bis 2012 oder sowas.
Really?
Ja, und das sind die jungen Männer und das ist eine krasse Schere und das ist das, also es geht nicht unbedingt um die alten weißen Männer in unserer Gesellschaft.
Ich bin schockiert.
Sondern diese
auch
Schere.
Um die jungen weißen Männer.
Ja, genau, aber das ist genau das, warum ich auch sage, ich bin total gerne in der sozialen Arbeit, weil genau darum geht's. Die jungen Frauen, die werden immer feministischer und immer nehmen sich ihren Teil und die jungen Männer merken, aber auch, das hat nicht nur mit denen was zu tun, sondern auch die Erzählungen, die quasi diese Elterngenerationen haben. Es kann viel, also erfolgreiche Männer stehen da und auf einmal merken sie, ich muss das halt teilen. Es gibt nicht nur Männer, die erfolgreich sind, sondern auch Frauen, die erfolgreich sind. Und jetzt wird quotiert, weil einfach Frauen weniger präsent in manchen Bereichen da sind und das fühlt sich für die an wie ich werde benachteiligt, weil ich jetzt auf einmal das Gleiche leisten muss wie eine Flinterperson.
Crazy. Wenn du dich für Konzerte bewirbst, kennst du das auch, dass du angeben musst, wie viele Frauen oder weiblich gelesene Personen sind in deiner Band so ungefähr? Hattest du sowas schon?
Ja, hatte ich schon, aber ich muss auch zugeben, ich bin nicht so krass selber in der Booking-Akquise. Also ja, ich schreibe schon ein paar E-Mails raus, aber meistens sind es die E-Mails.
Ja.
Also da, genau, gebe ich ja schon an, aber ich kenne das definitiv auch. Dass das,
es wird da mehr drauf geachtet,
um den Schnitt zu haben.
Um den Schnitt von unter 5% einfach vielleicht mal über die 5%-Hürde zu hieven. Und ja, da verstehe ich schon, dass man dann traurig ist. Ja, okay.
Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass in jeder Branche einfach Männer und Frauen in der gleichen Position zusammen Entscheidungen treffen. Weil dann musst du nicht dieses Quotending. Weil am Ende, finde ich, sollte jeder den Job bekommen, der am besten dafür geeignet ist und nicht, ah ja, das ist ein Mann oder ist das eine Frau oder, also, weißt du, und das, glaube ich, geht auch nur, Weil wir ergänzen uns. Männer und Frauen brauchen einander und ergänzen sich. Und Männer können nicht das, was Frauen können. Und Frauen können nicht immer das, was Männer können. Also, ne, wenn man jetzt so plump, also es wäre so schön, wenn egal in welchem Konzern oder was auch immer, einfach das zusammen, man zusammenarbeiten kann, sagen, ey, geile Idee, super, weil du bist eine Frau, du denkst so, du denkst, das habe ich gar nicht dran gedacht, geil, machen wir genau so, du hast die Kompetenzen, ich habe die, ne, das kann ja so unterschiedlich sein, jetzt, ich will jetzt nicht in irgendwelche stereotypischen Sachen reingehen, aber, weißt du, dann würde einfach immer die Person mit dem besten Können neutral genommen werden, weil ich denke das auch, also ich habe jetzt den Female Producer Prize von Sony letztes Jahr gewonnen und das Erste, was ich denke, bestimmt Quote.
Braucht man jetzt auch einen Extrapreis dafür.
Ja, genau. Und ich bin auch Mama, ich habe auch zwei Kinder. Das heißt, ich denke, vielleicht, weil das ist noch nicht besetzt. Mhm. Also die haben jetzt Frauen, okay, aber vielleicht bin ich diejenige, die quasi die Mutter ist, weißt du? Mhm. Also man fängt ja dann immer an zu überlegen. Und das ist ja nicht nur als Frau so, das ist auch People of Color oder so. Es ist immer diese Frage, bin ich jetzt hier, um irgendeine Quote zu erfüllen oder bin ich hier, weil ich einfach auch einen besseren Job gemacht habe? Oder
ja.
Und das ist das, das regt einen so auf, weil das ist nicht eine schnelle Lösung so, aber würde ich mir so wünschen.
Ich verstehe dich total, weil das ist natürlich so eine Wunschvorstellung,
ja,
dass es einfach auch ohne eine Quote funktioniert. Ich glaube, dass wir uns allerdings momentan noch in so einer Art Übergangszeit befinden, wo wir vermutlich diese Art Quote gerade noch brauchen, um letztendlich dann irgendwann mal in dieses Thema Normalisierung reinzukommen.
Ja, kann gut sein.
Weil man musste vielleicht auch bei den Bookern von Rock im Park erstmal klar machen, dass es vielleicht cool wäre, wenn einfach mehr Frauen auf der Bühne stehen würden, weil dann andere Frauen und Mädchen einfach sehen, aha, ich könnte also auch Bass spielen, okay, alles klar.
Ja, oder eine Female Bookerin ist dabei mit diesen drei Männern, die für das Booking zuständig sind. Und dann, weißt du?
Ja.
Also, ja.
Absolut. Und dann heißt immer, ja, aber es gibt ja so wenig Frauen, die kann man
Wo sind die denn?
Gibt's halt keine. Es sind halt nur Männer in Bands. Ja, schwierig. Ja, aber Wunschvorstellung. Wir steuern dann
darauf zu.
Wir werden das alles einfach manifestieren. Das hat schon immer geklappt.
Es gibt auch eine gute Möglichkeit, um nicht nur zu manifestieren, sondern auch zu tun. Morgen zum Beispiel finden Wahlen statt. Wer das noch nicht getan hat, könnte spontan wählen und sich überlegen, welche Partei ist jetzt da progressiver und welche will das Männerbild von...
Das,
jetzt versuche ich es möglichst zart zu sagen, ihr wisst schon, was ich meine.
War sehr zart.
Ja.
Sehr zartes
Und wenn wir, also außer uns, wir Schnuckels hier, wenn die Folge erscheint, war die Wahl ja schon, von daher kann mir keiner vorwerfen, dass ich jetzt da prozentual wahnsinnig was schieben würde.
Wir denken dann an dich.
Ja, danke.
Sehr schön. Ich wurde letztens für einen Mann gehalten. Die Geschichte wollte ich vielleicht noch kurz erzählen, weil ich habe sie hier vorhin schon kurz angeteasert.
Weil deine Stimme ist schon ganz schön männlich.
Ist schon ganz schön männlich, ja.
Auch die Frise.
Ja, ja. Also es begab sich, ich bin mit meinem Mann zusammen nach Dresden gefahren, weil wir da einen Anhänger abgeholt haben, den er käuflich erworben hat. Und dann sind wir da tatsächlich auch zu dieser Fabrik gefahren, wo die hergestellt werden. Und ich saß auf dem Beifahrersitz. Und wir sind so durch dieses Fabrikgelände gefahren und zu unserem Anhänger, den wir dann da anhängen sollten. Und der Michi ist raus und ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert. Und dann wollte er mich fragen, ob ich kurz gucken kann, ob die Blinklichter und so weiter funktionieren. Und dann hat er aber gesehen, ich telefoniere und ist dann doch raus. Und dann kam ein Mitarbeiter dort von dieser Fabrik und hat ihm dann quasi geguckt, ob die Blinklichter, Bremselichter und so weiter alles funktionieren. Aber bevor er ihm geholfen hat, hat er gerufen, frag doch deinen Kollegen! Dann hat er mich gerufen, nee, das ist meine Frau! Dann meinte der, ach so? Aber ich sehe doch ein Basecap! Aha! Also, dass ich ein Kappi getragen habe,
tu das nicht mehr.
Hat mich automatisch zum Mann gemacht. War auch schwer zu erkennen, ja, aber fand ich sehr lustig, also war einfach cute und deswegen erzähle ich kurz die Story. Einfach auch, um nochmal zu sagen, hey, geil, dass wir uns mittlerweile in einer Zeit befinden, in der wir tragen können, was wir wollen. Wir dürfen Hosen anziehen, wir können machen, was wir wollen, wir können Basecap anziehen. Ja, let's go. Aber ja, diese Story möchte ich gerne mit euch teilen. Wurdet ihr schon mal für eine Frau gehalten?
wenn ihr euch outen wollt, dann jetzt.
Ja, wer weiß.
Also ich arbeite daran mit Glimmer und Glitzer im Gesicht.
Ja, sieht aber sehr schön aus.
Nochmal sagen. Und hatte auch mal diese Phase mit den langen Haaren. Mhm. Nein, ihr seht kein Foto.
Doch.
Aber ich glaube nicht, nee. Schade, dabei habe ich wirklich, also meine Beine, ich will ja immer Röcke tragen. Und, aber
also ich hätte das schon sehr gefeiert, wenn du heute jetzt mal einen Rock getragen hättest.
Wenn die Beine. Show im Sommer gewesen wäre, dieses Mal hätte ich es getan.
Live-Podcast nochmal im Sommer und dann Christian im Rock. Fände ich schon eigentlich cool. Ein senfgelber Rock. Ich würde mich auch dafür bereit erklären, dir den zu besorgen.
Ich habe aber mal an einem Festival, weil ich das gelbe Trikot quasi im Minderjährige zugegen, bei einem Trinkspiel, das wir das Wochenende über gespielt haben, habe ich das gelbe Trikot inne gehabt. Und da wir kein gelbes Trikot hatten, musste die Freundin von einem Kumpel, die hat ein gelbes Kleid dabei. Also insofern hatte ich zumindest ein schönes Kleid getragen.
Sehr schön.
Wir sollten einen Blick auf die Uhr wagen. Bevor wir es vergessen, noch ein paar Songs auf unsere Playlist setzen.
Oh, sehr, sehr gut. Ja, das machen wir. Und zwar, es begibt sich folgendermaßen. Wir haben eine Playlist zum Podcast und unsere Gästinnen dürfen da auch immer einen Song ihrer Wahl draufsetzen. Das heißt, ihr seid quasi jetzt überrascht worden mit dieser Tätigkeit. Aber
darf ich mein Handy holen? Weil dann sehe ich, was meine Faves sind. Oder?
Sehr gerne, du darfst dein Handy holen. In der Weile erkläre ich weiter. Das heißt, Christian setzt heute einen Song drauf, unsere Gästinnen setzen einen Song drauf, ich setze einen Song drauf. Möchtest du anfangen, Christian? Du schaust schon so.
Wie schaue ich?
Also Musik? Fachsimpel.
Ich setze sehr gern einen Song drauf. Ja? Und zwar, wir haben zwar schon von der besten Band der Welt einen Song drauf, den wichtigsten, den man immer wieder auch vor Wahlen sich vergegenwärtigen sollte. Und ich möchte aber auch wegen des Themas heute einen zweiten Song von den Ärzten auf die Playlist setzen. Und zwar Manchmal haben Frauen, heißt er. Man muss ihn sich ganz anhören, sonst kann es zu Missverständnissen kommen.
Alles klar.
Ich kenne den noch. Ich kenne auch noch das Video dazu.
Ah, herrliches Video.
Darf ich auch einen Song von mir drauf machen?
Selbstverständlich.
Okay, shameless plug. Okay, dann würde ich den mit den Fans drauf machen. Die werden sich freuen.
Das ist doch sehr schön.
Money Cairns heißt er.
Sehr gut.
Cool.
Das machen wir sehr gerne.
Ey, also ich als Vaiana-Fanboy würde gern einen Song von Vaiana auf der Playlist sehen. Und das ist jetzt hart für mich, weil eigentlich würde ich gern Queen Omega draufsetzen mit Don't Call Me Local. Aber Vaiana hat auch total coole Sachen da.
Welchen Vaiana-Song feierst du am meisten? Ich bin bereit.
Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber den, wo sie auf diesem Schiff steht und dann so dieser Rückblick auf ihre VorfahrInnen ist, die auf dem großen Schiff singen.
Wo die Oma dann plötzlich kommt im
Wasser. Ja, genau, die Oma als...
Ich bin Vaiana, heißt
sie. Ich bin Vaiana. Oh, ist so einfach.
Ich bin Vaiana.
Okay. Ja, ganz genau. Nicht richtig gut.
Kriegst du bestimmt.
Ja. Und weil du es bist, machen wir den zweiten auch noch drauf. Welcher war das?
Queen Omega mit Don't Call Me Local.
Don't Call Me Local. Okay. Ich mach Sia Unstoppable drauf.
Wunderbar.
Ich finde, der passt heute gut. Gibt es denn noch was, was ihr zwei gerne loswerden möchtet, was ihr in die Welt hinaus posaunen möchtet?
Ja, ich kann ja hier mal announcen. Viele fragen seit Jahren, also von meiner Fan-Community, wann gibt es endlich ein Album? Und vielleicht wird die Announcement jetzt das erste Mal kommen, I don't know. Wir gucken mal, wann der Podcast rauskommt. Aber genau, also es wird im Herbst ein Album geben. Und zwar auf komplett Deutsch. Und das ist für mich so gefühlt einfach ein neues Kapitel. Jetzt am 20.03. kommt die erste Single vom Album und alle paar Wochen ein Song. Und das führt quasi alles zum Album hin. Und ich lade euch ein, mit auf diese Reise zu kommen auf Social Media, wo ich euch mit ins Studio nehme und zeige, was passiert. Und bin selber sehr gespannt über dieses neue Kapitel und ich lasse mich überraschen.
Kannst du schon verraten, wie es heißt?
Noch nicht.
Noch nicht.
Okay. Aber kommt, aber es wird
heißt
so.
Noch nicht.
Es wird bestimmt so Easter Eggs geben und so. Ich habe schon Ideen. Wir gucken mal. Okay.
Also, wir verfolgen das alle spannend. Sehr schön.
Dankeschön.
Patrick.
Ey, also für mich ist, wenn wir jetzt hier so auch This is no longer man's world sagen, dann möchte ich irgendwie so alle Männer ermutigen zu sagen, ich erweitere meine Seh-, Hör- und Lesegewohnheiten und suche halt speziell nach also für mich einfach weibliche Autorinnen. Was produzieren die, was weibliche oder Sängerinnen oder Flintersängerinnen, wie kann ich deren Perspektive mir mal anschauen, weil das erweitert einfach so das eigene Spektrum und die Sehgewohnheiten. Und da ist einfach total cool, kann man gleich eine Empfehlung machen, Mareike Fallwinkel mit Und alle so still, das passt auch zum Montag. Am Montag ist ja internationaler Frauenstreiktag, wo das Ganze mal als Buch durchgedacht wird, wie könnte sowas funktionieren. Spannendes Buch, ist total cool, hat mich bewegt, ja.
Sehr, sehr cool. Und ich habe gesehen, unser großes Buchgeschäft mit dem Tee in Rosenheim hat momentan auch einen großen Tisch mit genau solcher Literatur aufgebaut. Wer heute in Rosenheim noch unterwegs ist und da mal vorbeigehen möchte, einfach mal gucken, was es da für coole Sachen gibt. Für ihn sehr schön.
Und nach dem 8. März räumen Sie es schnell wieder weg.
Kannst du mir schnell wieder ein Tuch drüber?
Weil da steht eigentlich der Fitzek.
Der 128. Ja, genau. Sehr gut. Christian, deine letzten Worte.
Nee, die waren weise.
Die waren weise. Dann bleibt mir an der Stelle vielleicht ein ganz, ganz großes, herzliches Dankeschön auszusprechen. Einerseits an ihr, die ihr hier heute alle so zahlreich erschienen seid. Das hat uns wirklich riesige Lächeln in unsere Gesichter gezaubert. Es tut schon ein bisschen weh, tatsächlich. Ich muss jetzt dann auch mal hier ein bisschen anfangen, meine Gesichtsmuskulatur wieder zu lockern. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an das gesamte Team vom Festival mit V, dass wir hier sein durften und dass wir diesen Live-Podcast hier durchführen konnten. Danke auch, liebe Ramona, dass du im Vorfeld uns besucht hast beim Podcast und über das Festival berichtet hast. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an Devado und an Patrick Becker. Es war uns ein innerliches Feste feiern, dass ihr heute da wart und mit uns diesen schönen Live-Podcast gezaubert
voll
habt.
Gerne, vielen Mega Dank. Ich freue mich sehr gerne.
Vielen Dank. Herzliches Dankeschön natürlich auch an die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, an die Technik im Background, auch an den Simon, der heute mit uns mitgefahren ist und auch ein paar Fotos geknipst hat. Es ist wirklich so ein zauberhafter Nachmittag hier gewesen. Kommt gerne später noch auf uns zu. Wir quatschen noch ein bisschen und haben noch ein bisschen entspannte Zeit. Und dann am Ende, abonniert diesen Podcast, hinterlasst uns auch gerne eine super duper Sternebewertung. Meldet euch mit Themenwünschen, mit Feedback, mit Gästinnenwünschen gerne per E-Mail an podcast@himmiblau.com bei uns. Und wir sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation: Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt: Simon Gmach. Musikalische Untermalung: Dominikus Fuchs. Kontakt: podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.